Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge spricht Richard mit einem Henker. Und das ist eigentlich auch alles, was ihr vorher wissen müsst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wimp. Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du?
Ja, hallo Richard. Ich bin Sven Nasimon. Ich bin der Haupthenker hier im schönen Dornheim. Und ja, ich habe mir den Beinamen Sven der Schreckliche redlich verdient, würde ich sagen.
Ja, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös, als ich dich hier angefragt habe für dieses Gespräch.
Wieso, hast du was verbrochen?
Nö, aber...
Ne, ja, da muss auch nicht nervös sein, das ist alles gut.
Ja, wer weiß, ne? Nicht, dass da mal irgendwie die Axt ausrutscht. Das kann ja alles schief gehen.
Ja, ausrutschen tut mir die schon gar nicht, sonst wirst du ja nicht Oberhenker hier.
Okay, ja, bevor wir ein bisschen auf deinen Beruf eingehen, würde ich gerne was zu deiner Familiengeschichte hören. Wo kommst du her?
Das ist gar nicht so gut zu trennen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weißt du? Ja, ich komme hier aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Dornheim, Fellerfurt heißt das, kennt wahrscheinlich keiner, das macht ja nichts. Ja, und ich bin da als Sohn eines Abdeckers geboren. Was ist ein Abdecker, fragst du jetzt als Stadtkind wahrscheinlich?
Genau.
Ja, ein Abdecker kümmert sich drum, dass die, ich sag mal jetzt, natürlich gestorbene Vieh wegkommt. Also, ich sag mal, normalerweise ist so ein Tier, ja, so ein Nutztier irgendwann reif zum Ernten, dann kommt das zum Schlechter und die kümmern sich dann darum und ja, fällt ja aber auch mal eins einfach so tot um, weißt du? Mhm. Oder stürzt irgendwie ab oder fällt in Graben, bricht sich die Haxen, was weiß ich. Und ja gut, das mögen die Leute halt nicht. Wenn die dann vielleicht auch schon mal einen Tag irgendwo gelegen haben oder so, dann will ja auch keiner mehr essen. Die wollen halt nur gegessen haben, wenn es schön brav am Haken gereift ist, ne? Und da kümmert sich dann mein Alter drum unter anderem und ich natürlich auch, weil ich sag mal, auf dem Dorf, das kennen ja alle, die von da kommen, es ist halt so, du packst mit an, ne?
Ja.
Ja, dann beseitigt man halt die Tierkadaver da. Also da macht man dann halt das Fett draus, Leim, Knochenmehl, Seife, Viehfutter, was halt so anfällt, ne?
Mhm. Also es wird noch verwertet und nicht irgendwie entsorgt.
Ja, das ist ja, also ich muss dir ja vorstellen, so ein Lämmchen, da ist ja schon einiges reingeflossen. Da hast du die halbe Nacht um die Ohren gehauen, um das auf die Welt zu bringen und gefressen hat das ja auch schon. Und also das wäre ja nur zum einen eine Schande, das irgendwo wegzuschmeißen und zum anderen ist das ja auch finanziell ein Verlust.
Ja, klar.
Ja gut, jetzt ist der Beruf des Abdeckers, ähnlich wie der des Henkers, nicht so sonderlich gut gelitten. Irgendwie sind die Leute immer nervös, hast ja gerade selber schon gesagt, wenn die uns gegenübertreten. Bei mir jetzt eher, weil sie Angst haben, dass mir mal die Axt ausrutscht, das ist da totaler Blödsinn. Ich habe ein Schwert, keine Axt, Mensch. Nein, und ja, bei den Abdeckern, weil ja, das ist alles so mit Krankheit irgendwie assoziiert und so, da ja, stellen sich die Leute halt an. Ich kann es dir ja vorstellen, man wird dann irgendwann kommt dann irgendwann die Sturm- und Drangzeit. Und ich sag mal so, der Heiratsmarkt ist jetzt nicht unbedingt riesig. Da gibt's dann im Wesentlichen die Kinder von anderen Abdeckern und in meinem Fall eine wunderschöne Henkerstochter, mit der ich auch bis heute glücklich verheiratet bin. Und ja, so habe ich dann also in eine traditionsreiche Henkersfamilie, die Asemons, eingeheiratet. Ja. Und jetzt sind wir auch schon bei meinem beruflichen Werdegang. Im Wesentlichen bin ich dann von meinem Schwiegervater ausgebildet worden. Ist ein erlernbarer Beruf, sag ich mal, aber auch lebenslanges Lernen ist das Stichwort. Es gibt ja immer neue Technologien und neue Entwicklungen, neue Erkenntnisse und da muss man also lebenslang am Ball bleiben. Und ich bin also sehr froh, dass mein Herr Schwiegervater nach wie vor in hohem Alter noch mir mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn ich mal an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme alleine.
Also jetzt ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber was muss man denn da lernen? Also ne, da kniet sich wer hin, du haust da drauf und gut ist.
Ja, das ist das eine, richtig. Aber also alleine der Vorgang des Köpfens ist ja schon mal nicht so ganz ohne. Also ich sag mal, es gibt ja verschiedene Begriffe für meinen Beruf. Also einmal Henker, dann Scharfrichter und Carnifex ist ein altes Wort. Es wird kaum noch benutzt. Aber ja, der Scharfrichter kommt ja vom scharfen Schwert oder der scharfen Axt, mit der man den Schädel abtrennt. Und alleine schon die Auswahl der richtigen Axt und die Auswahl des richtigen Schwertes ist schon nicht so ohne. Das muss das richtige Blattprofil oder das richtige Schneidenprofil haben, um sauber durchzuschneiden. Auf der anderen Seite muss es also wirklich scharf sein. Also ich hab mein Schwert dabei. Also ich weiß nicht, ob du mal hier mal testen möchtest.
Ja, gerne. Also
was ich reiche dir das mal rüber. Vorsichtig, es ist wirklich, wirklich scharf.
Ja, oh, ja.
Das ne? Also guck mal hier, da kann man also so auf dem Handrücken hier, kann man also so die Haare abreißen, das ist also abrasieren, das ist also hier, und das ist noch nicht scharf genug. Also bevor ich damit jetzt jemanden hier nochmal einen Kopf kürzer machen würde, würde ich das auf jeden Fall nochmal ordentlich über den Riemen ziehen. Denn man will ja nicht, dass man nur halb durchkommt und dann liegt der da und brüllt rum und das Blut spritzt und die Leute, ja, du hast ja mal die Folge mit dem Advocatus und dem feinen Herrn Richter gemacht, die haben da ja ein paar, wie soll man sagen, fast schon rufschädigend, würden die Herren wahrscheinlich sagen, Geschichten erzählt über meinen Berufsstand. Das war natürlich nur ein Scherz und Scherze sind nicht justiziabel. Naja, auf jeden Fall, gut, also das muss natürlich alles sauber sitzen. Mhm. Also ich sag mal, erste Lehrstunde bei meinem Schwiegervater war natürlich, wie man so ein Richtschwert ordentlich schleift. Das ist, wie gesagt, gar nicht so ohne.
Okay, also das ist einfach dann so ein der handwerkliche Teil in dem Beruf.
Genau, ja. Und ich sag mal, die andere Berufsbezeichnung, der Henker, also vom Hängen, sind ja die zwei hier in den Grenzlanden verbreitetsten Hinrichtungsmethoden. Auch das ist nicht so ohne. Also alleine schon die Auswahl des Seiles. Es soll ja auf der einen Seite stabil sein. Auf der anderen Seite will man da ja aber auch nicht so ein Schiffstau hinhängen, denn es muss ja dünn genug sein, um entsprechend einzuschneiden. Und ich weiß jetzt nicht, in welche blutigen Details du hier einsteigen möchtest, lieber Richard. Das musst du entscheiden. Also nicht, dass hier sich einer speiend den Ohrwurm aus dem Ohr reißt.
Das wäre zumindest mal eine Rückmeldung, mit der ich umgehen könnte.
Ganz eindeutige. Ja. Nein, also das Knüpfen der Henkerschlinge ist, also oder der Hängerschlinge ist ja, ja eine der nächsten Aufgaben, die man dann so, ich sag mal, vom Grundhandwerk erstmal lernen muss. Wenn man die Schlinge zu eng macht, dann zieht sie sich zu langsam zu, denn wir wollen ja nicht durch Strangulation hängen, sondern durch Genickbruch. Mhm. Und dafür muss das Ding natürlich, ich sag mal, ordentlich flutschen. Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu sehr flutschen, denn du kannst dir vorstellen, wenn da so das Gewicht an so einer dünnen Stelle und dann soll ja nicht zur Enthauptung entkommen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, aber wäre das eigentlich so schlimm? Also letzten Endes ist das Ergebnis das Gleiche. Das wäre
halt in erster Linie mal eine Riesensauerei, ne? Also bevor wir da jemanden köpfen, wird ja sowohl der Richtblock als auch das Schafott wird ja ordentlich mit Fett eingerieben. Da sind wir dann wieder bei der Abdeckerei. Da habe ich ganz gute Kontakte. Ich kriege das also relativ günstig, kann dem König da ein paar Taler sparen. Und dementsprechend das Blut und so da nicht so in die Planken einsickert und das alles versaut und rutschig macht und am Ende stürzt noch einer und das will man ja alles nicht. Und das machen wir natürlich beim Hängen eigentlich nicht, denn das soll ja eine unblutige Angelegenheit sein, sag ich mal. Mhm. Und wenn man dann auch noch vielleicht Gäste hat, sagen wir mal, das wird jetzt jemand erhängen, bei was gibt's alles erhängen? Also Köpfen ist ja tendenziell eher für die schwersten Kapitalverbrechen, ich sag mal, vorbehalten, also Raub, Mord, solche Geschichten. Und erhängen gibt's aber auch schon mal bei schweren Verbrechen gegen die Ehre. Also ich sag mal, wenn man so einem Adligen da entsprechend, ich sag jetzt mal, dumm kommt, dann kann das also auch schon mal dazu kommen. Und dann kommt es natürlich vor, dass da direkt in der ersten Reihe die Beleidigten sind mit Familie im feinsten Zwirn. Und da könnte ich dir Geschichten erzählen, aber das machen wir dann mal, wenn der Ohrwurm nicht mehr zuhört.
Okay, ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wieso überhaupt zwei verschiedene Methoden so genutzt werden? Weil wie gesagt, letztendlich ist es tot.
Es ist in der königlichen Strafordnung begründet. Letzten Endes sollen ja alle das bekommen, was sie verdienen. Das ist ja einer der obersten Rechtsgrundsätze. Und dementsprechend gibt es natürlich für unterschiedliche Taten unterschiedliche Hinrichtungsmethoden. Das hat auf der einen Seite, ich sag jetzt mal, mit religiösen Hintergründen zu tun. Ob man denn da jetzt hinterher ohne oder mit Kopf die Ewigkeit verbringt. Das hat auf der anderen Seite damit zu tun, natürlich auch, wie schnell oder wie unangenehm diese Hinrichtungsmethoden sind. Mhm. Haben wir schon über zwei relativ schnelle und relativ, wenn sie denn fachkundig, sachkundig durchgeführt werden und nichts schief geht, zwei relativ schnelle und schmerzlose, man kann die Leute ja nicht mehr fragen, aber ne, Methoden geredet. Das gibt dann natürlich aus der Historie noch ganz andere und die stehen auch nach wie vor in den Kodizes da niedergeschrieben. Da haben wir also, sag mal, das Rädern oder den Scheiterhaufen oder so exotische Verfahren wie die eiserne Jungfrau. Das kam ja in der Folge mit den beiden Rechtsgelehrten auch schon mal vor. Und gut, da geht's dann natürlich auch darum, die Strafe nicht nur der Tod ist, sondern darüber hinausgeht.
Ja, aber also klar, das steht halt dann so im Gesetz und so, wieso das ist, aber einen richtigen Unterschied macht's doch eigentlich nicht. Oder würdest du sagen, jetzt der eine Tod ist angenehmer als der andere?
Doch, ich würde sagen, von der eisernen Jungfrau langsam durchbohrt zu werden. Ich weiß ja nicht, ob du sowas schon mal angeguckt hast.
Ich meinte jetzt eher halt Köpfen und Hängen.
Ja, gut, also das kann ich jetzt nicht bewerten. Also wenn es nach mir geht, dann geht das beide schnell und schmerzlos. Das ist meine Aufgabe an der Stelle. Die Strafe ist der Tod und nicht das getötet werden, zumindest in diesem Fall. Und ja, aber gut, das ist halt von der Tradition so und letzten Endes ja vom König so in Gesetz gefasst. Dementsprechend bin ich ja nur der Allerletzte, der da Fragen stellt.
Okay, aber klar.
Ist natürlich auch ein preislicher Unterschied, ne?
Meinst du, Hängen ist günstiger?
Ja, Hängen ist ein ganzes Stück günstiger, weil die Vorbereitungsmaßnahmen sind etwas aufwendiger, aber letzten Endes die ganze Reinigung und so weiter und so fort, das wird ja dem Delinquenten auch alles in Rechnung gestellt.
Ja gut, ja. Ja, und ich kann mir auch bei religiösen Gründen natürlich vorstellen, wenn man dann in der ewigen Fäulnis landet, da will man dann zumindest noch seinen Kopf drauf haben.
Ja, das ist scheiße, wenn es immer reinregnet, wa? Ja.
Das stimmt. Ja, gut, das kann ich verstehen. Du meintest, du nutzt ein Schwert. Ich hätte bei Henker immer an eine Axt gedacht.
Ja, das ist natürlich immer die Sache. Also du hast das Schwert ja gerade schon mal in der Hand gehabt, das ist auch ein ziemlicher Prügel. Also in Krieg ziehen würde ich damit definitiv nicht. Dafür ist das Ding viel zu schwer. Das hat schon, ich sag mal, vom Führen her, wenn man es so in der Hand hält, schon eher axtartige Züge, sag ich jetzt mal so. Bin ich jetzt kein ausgebildeter Krieger, aber ich sag mal, den einen oder anderen Händel, den hat man ja auch schon hinter sich gebracht und das ist natürlich auch eine Frage der Tradition. Also im Norden wird tendenziell eher die Axt eingesetzt, ist ja klar. Ich sag mal, die Axt bietet sich an der Stelle an. Man möchte ja mit einem sauberen Schnitte oder mit einem sauberen Streiche den Kopf vom Körper trennen. Und ja, da ist natürlich erstmal klar, viel Gewicht im Kopf und ja, dann geht das los, langer Stiel.
Also im Achskopf jetzt, viel Gewicht.
Genau, richtig. Ja, im anderen auch, aber nur kurz, ne? Nein, und das Problem bei der Axt ist aber natürlich, so ein menschlicher Kopf ist jetzt, oder so ein menschlicher Hals ist jetzt halt schon ein bisschen größer als die meisten Holzscheite. Das heißt, so eine einfache Holzaxt, die kann man da schon mal gar nicht nehmen. Die muss also schon ein bisschen größer sein. Das heißt, der Axtkopf muss größer sein oder die Schneide muss größer sein und dadurch wird das Ding natürlich sehr, sehr schwer und dadurch auch relativ schwer zu führen. Jetzt bin ich auf dem Land aufgewachsen, die Verwendung eines Vorschlaghammers zum Einschlagen von welchen Weidezäunen oder so ist mir nicht fremd. Aber ist natürlich relativ schwierig, mit so einem schweren, kopflastigen Gerät dann sauber zu treffen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben dann ja wirklich eine Hackbewegung und keine schneidende Bewegung, weil selbst durch den großen Kopf habe ich ja gar nicht so viel Schneide, dass ich die ins schneidend überhaupt ins in den Einsatz bringen kann, sag ich mal. Und da glänzt natürlich das Richtschwert, ähnlich schwer, zweihändig geführt, aber natürlich mit der langen Schneide. Das heißt, ich kann zusätzlich zu der Hackbewegung auch noch eine Zugbewegung. Ich mache das jetzt hier gerade vor. Das könnt ihr natürlich zu Hause nicht oder wo auch immer ihr uns gerade hört, nicht sehen. Aber die dem Kriegerhandwerke kundig sind, die wissen genau, wovon ich rede. Ich habe also zusätzlich zu der eigentlichen Hackbewegung noch eine Zugbewegung, also eine Schneidwirkung quasi. Und damit ist so ein Kopf natürlich sehr viel leichter zu trennen. Also im Wesentlichen, ich hack ja von hinten nach vorne durch den Hals. Und der eigentlich initiale Hacker, der bringt mich durch den knochigen Teil und den Rest, der wird dann geschnitten. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail hier.
Nö, aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass sobald da die Stabilität raus ist, natürlich gerade bei den, beim weicheren Gewebe oder so, dass man damit Hacken ja auch gar nicht so weit kommt.
Ja, das wäre natürlich äußerst unangenehm, denn in dem Moment ist zwar hinten der Wirbel durchtrennt, aber vorne alles das, womit man Geräusche machen kann, das ist ja noch da. Und da will ich jetzt wirklich nicht ins Detail gehen, ja, was da so passieren kann, wenn man da, ich sage jetzt mal vorsichtig, noch ein zweites Mal ansetzen muss.
Jetzt frage ich mich die ganze Zeit so als Henker, macht das Spaß?
Ach, was soll ich sagen? Es gibt Sonnetage und solche, ne? Also, ich sag mal, meine Aufgabe ist es ja eigentlich, den Leuten, wenn ich, also ich, zu meinen Aufgaben gehört ja noch sehr viel mehr als nur die Hinrichtung, das muss ich auch sagen, ja. Was auf jeden Fall interessant ist, ist die Arbeit mit den Menschen, und damit meine ich jetzt weniger die Delinquenten, sondern die sind wenig gesprächig, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ja einen ganzen, also zumindest hier auf dem Dorf ist das deutlich anders, ne? Da ist man dann eher Einzelkämpfer, aber hier, ich habe ja einen ganzen Stab, der mir zuarbeitet, viele aufstrebende junge Leute, teilweise auch aus, ich sag mal, naja, Henker wird man jetzt ja nicht aus Entschluss. Das sind also viele Kinder von Abdeckern, andere Kinder von Henkern und so weiter. Und da gibt's natürlich, ich sag mal, ähnlich wie man das beim Heer kennt, bei der kämpfenden Truppe kennt, es ist zwar nicht der tollste Beruf der Welt per se von der Aufgabe her, aber dadurch, dass man zusammen selber in dem Blut steht, bildet sich da natürlich eine familienartige Kameradschaft aus. Und das ist auf jeden Fall das, was den Beruf ausmacht, würde ich sagen. Plus natürlich das stetige, ich habe es schon gesagt, das lebenslange Lernen. Wir haben jetzt über das Hängen und das Köpfen geredet. Wie gesagt, da gibt's ja halt noch das Rädern oder die verschiedenen Feuerstrafen. Ja, da muss man natürlich auch, ich sag mal, am Ball bleiben, ne? So ein Scheiterhaufen zu entzünden, das ist jetzt hier unter besten Bedingungen. Heute haben wir schönes Wetter, es ist zwar kalt, aber sonnig. Da ist das gar kein Problem, aber im Zweifelsfall muss ja dann auch so ein Scheiterhaufen brennen, wenn es den ganzen Tag geregnet hat. Und an der Stelle, ich sag mal, sind ja fast schon dachdeckerische Fähigkeiten gefragt, um da also den Holzhaufen entsprechend abzudecken und dann auch entsprechend schnell wieder zu entdecken, damit es nicht raucht. Man will ja auch sehen, was da passiert, ne?
Aber auch wenn ihr euch jetzt untereinander sehr gut versteht und so, ihr habt ja jetzt irgendwie keine Gildenstruktur gegründet oder sowas?
Nein, das nicht. Aber ich sag mal, dadurch, dass, ich habe das ja gerade schon ausgeführt, dass man in den Beruf im Grunde genommen hineingeboren wird, haben sich da im Prinzip einige starke Familien herausgebildet, die, ich sag mal, die Top-Henker und Henkerinnen, die wollen wir nicht vergessen, vergangenen Jahrzehnte gestellt haben. Und ich habe ja jetzt das Glück, in eine von denen eingeheiratet zu haben. Da gibt's aber noch einige mehr. Und ja, die von daher, man kennt sich, sag ich mal so.
Hat deine Frau das Handwerk auch gelernt?
Nein, die ja, war da jetzt nicht so nicht so talentiert, oder wie soll ich sagen, nicht so, es war nicht so ihrs. Also das war eher meine Sache. Die ist im Gegenzug in das Geschäft meines Vaters eingestiegen oder meiner Eltern eingestiegen und vertreibt die Produkte, die meine Familie herstellt hier in der Stadt.
Aber wäre das jetzt für die Familie ein Problem gewesen, wenn jetzt du das nicht übernommen hättest und sie jetzt auch nicht?
Ja, das Problem ist, dass wir vermutlich kaum andere Arbeit gefunden hätten. Wie gesagt, ich hätte, also sie ist ja jetzt in die Abdeckerei gegangen, in der hätte ich auch bleiben können. Ich denke, es wäre wahrscheinlich eher für, na gut, den König gehen solche geringen Belange nichts an, aber, oder mit denen muss er sich nicht befassen, will ich damit natürlich sagen. Aber ich sag mal, es wäre für die Stadt wahrscheinlich schon ein Problem gewesen. Denn mein lieber Herr Schwiegervater ist zwar inzwischen, immer noch mit Rat und Tat zur Seite, aber ich sag mal, die körperlichen Fähigkeiten, um so ein Richtschwert oder ein Henkersbeil, Scharfrichterbeil zu schwingen, die werden natürlich mit dem Alter nicht besser. Und wenn man da jetzt niemanden gefunden hätte, der das Amt übernommen hätte, da hätte man natürlich erstmal gucken müssen. Ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, im hohen Alter kann man so ein Prügel nicht mehr tragen. Das ist schon ordentlich.
Nee, so ist das. Ja, ich meine, gut, muss halt mehr gehängt werden, ne? Ansonsten gehören natürlich zu meinen Aufgabenbereichen noch die sonstigen Körperstrafen, also nicht nur die Hinrichtung, sondern auch, ich sag mal, das ganze Programm an Prügelstrafen. Das fängt an bei der Kopfnuss und endet, ich sag mal, beim Auspeitschen. Zwischen gibt's auch die verschiedenen Arten von Ruten und Stöcken und so weiter und so fort. Blenden, Brennen, Abhacken von Gliedmaßen, das wird immer weniger, aber das gehört natürlich auch noch zum Geschäft, ne?
Wie sieht's mit Foltern zum Informationsgewinn aus?
Das habe ich natürlich auch gelernt von der Technik her. Das ist auch auf dem Dorf, sag ich mal, die Aufgabe des Henkers. Hier in der Stadt haben wir da aber eigene Experten für. Also ich sag mal, ja, wir sind wahrscheinlich hier die größte Stadt der Welt, sag ich jetzt mal. Und einfach aufgrund der großen Anzahl von Leuten gibt's hier auch genug Arbeit, sag ich mal. Von daher, also ich auditiere natürlich die entsprechenden Werkstätten, will ich sie jetzt mal nennen, und achte darauf, dass da also auf auf höchstem Standard gearbeitet wird. Ich stehe da natürlich auch beratend zur Seite, aber die Arbeit selbst, die mache nicht ich. Da haben wir also einen ganz ausgezeichneten Kollegen. Den könnte ich dir vielleicht auch mal vermitteln, wenn du da Interesse hast.
Ja, gerne, gerne. Reden wir danach nochmal drüber. So wird's. Gibt's ja immer mal Geschichten, ich weiß gar nicht, wie realistisch das ist, aber in Geschichten ist es oft so, dass dass dann jemand zum Tode verurteilt wird und dann darf er aber gnädigerweise selber wählen.
Das ist relativ gängig, ja, vor allem unter den höheren Rängen, sag ich mal, also hochgediente Militärangehörige oder halt der Adel, die haben in der Regel die Wahl.
Wenn ich mal in die Situation komme, ne, was würdest du mir raten?
Das kommt jetzt drauf an, wie du so drauf bist, sag ich mal. Also die höheren Damen, die wählen ja in der Regel den giftigen Becher, um sich dann also zu vergiften, statt gehängt oder geköpft zu werden. Da würde ich persönlich jetzt also ganz fürchterlich von abraten. Also zum einen, wenn das Zeug auch nur ansatzweise so widerlich schmeckt, wie es riecht, dann ist es also schon mal ein Problem, das drin zu behalten. Und wenn man es dann mehr als einmal trinken muss, dann weiß ich nicht, ob man da so viel von hat. Und ja, also da, also ich wäre für einen der Klassiker hängen oder halt das Beil beziehungsweise das Richtschwert, das würde ich dir empfehlen. Wenn du jetzt bei mir auf den Block kommst, ne? Wenn du hier irgendwo bei so einem Provinzhenker landest, der einmal im Jahr eine Hinrichtung hat und da, ich sag mal, wo das Richtschwert schon rostig und schartig ist, ne? Dann nimm lieber was anderes.
Ja, dann lieber den Strick?
Ja, ich sag mal, dann eher den Strick.
Da und, kann man nicht dann, so viel falsch machen, oder wie?
Ja, da kann man schon einiges falsch machen, aber ich sag mal, das kann man halt auch mit alten Fingern noch hinkriegen. Ne? Und ich sag mal, da kannst du als Delinquent vielleicht auch selber noch ein bisschen was machen, dass du die Schlinge vorher ein bisschen lockerst, dass die gut rutscht, weil dir ist ja egal, ob der hinterher sauber machen muss, ne?
Jetzt gibt's ja auch, wie du auch schon angedeutet hast, so ein paar Methoden der Hinrichtung, die sehr schnell gehen und die sehr sauber sind und ein paar, die so ein bisschen länger dauern. Ne? Das,
ich habe mal ein Praktikum bei der Marine gemacht und da gibt's ja nach wie vor das Kielholen und das kann ja, je nachdem, wie man es genau durchführt, kann das ja ausarten, sag ich mal. Also so ein Schiff, also Kielholen heißt, die Leute werden an einem Seil geführt, unter dem Schiff durchgezogen. Ich sag mal, die Variante für Anfänger und für kleinere Vergehen ist halt quer. Und die harte Variante ist halt längs. Ne? Jetzt sagen die meisten, na ja gut, so lange kann man doch wohl die Luft anhalten. Ja, das ist wohl richtig. Aber das passiert natürlich auch mit einer gewissen Gewalt. Also man wird da also schon ins Wasser geworfen oder gestoßen und dann wird auch direkt am Seile gezogen und nicht nur von einem Kameraden, sondern von dem ganzen Haufen. Das sicherlich schon mal gesehen, wenn so Seile hochgezogen, Segel hochgezogen werden oder sowas. Also die rennen da richtig los, ne? Und so ein Schiff ist ja von unten, wenn es schon eine Weile in Dienst ist, bewachsen mit allem möglichen Viehzeug, also irgendwelche Muscheln und Krebse und so ein Zeug. Und wenn du da reingerätst, dann siehst du hinterher aus, als hättest du mit einem Igel gekuschelt, ne?
Ja, wenn es nur der Igel war. So Muscheln oder so, das schneidet ja auch schon mal ordentlich rein.
Ja, so ist das, genau das. Und also da gibt's verschiedene Schweren, sag ich mal. Normalerweise ist das immer nicht so gut, wenn du Gewicht umgehängt bekommst. In diesem Fall ist das die Gnade, denn das Gewicht zieht dich halt runter, so dass du also wenigstens eine Chance hast, diese Muscheln zu entgehen. Ja, und ja, da gibt's auch noch ganz exotische Sachen. Also das Merkwürdigste, was ich mal erlebt habe, war, da hat man jemanden dazu verurteilt, vom Wal gefressen zu werden. Jetzt fand sich aber kein Wal.
Mist.
Also das war schon eine ziemliche Farce, muss ich sagen. Also an Land hätte man sowas nicht gemacht, auf dem Schiff kann man sowas bringen.
Ja, ja, aber wie kommt man denn auf die Idee, so ein Urteil zu sprechen? So, also wer glaubt denn, dass die Kontrolle über Wale?
Muss er den Captain fragen. Also das ist, glaube ich, bei der Marine so ein Traditionsding irgendwie. Ja gut, und wenn man in walreichen Gewässern ist, dann, ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Wal die meinen. Es gibt ja hier die Großen, die auch entsprechend großes Maul haben. Ich sag mal, wenn man da so im Ganzen verschluckt wird, dann ist das sicherlich nicht angenehm, aber da kann man ja drauf hoffen, dass der einen irgendwann nicht mehr mag und dass man den vielleicht so ein bisschen kitzeln kann und der wieder ausspuckt. Aber ich sag mal, hier die Kleinen mit den fiesen Zähnen, das stelle ich mir gar nicht schön vor.
Das stimmt. Gab es schon mal einen Auftrag für dich, wo du, ich sag mal, jetzt nicht die üblichen Methoden anwenden solltest, sondern ja, wo du mal richtig kreativ werden musstest, einfach, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand den König beleidigt oder sonst irgendwas und dann sollte man mal alles aufhören, was man so konnte?
Ja, da muss ich sagen, da sind wir dann tendenziell eher im Bereich der Ehrenstrafen. Die fallen ja auch unter mein Beritt, sag ich mal. Wo die Leute also, ich sag mal, nicht am Körper, sondern an der Ehre bestraft werden sollen. Und da denken wir uns also regelmäßig was Neues aus. Ich sag mal, den Pranger kennen natürlich alle. Und auch die Verbannung mit dem vorhergehenden Brennen, das ist ja auch klar. Ich glaube, das brauche ich nicht mal mehr klären, oder? Soll ich?
Ja doch, mach mal.
Ja, also wenn jemand verbannt wird, dann darf er halt dem König nicht mehr unter die Augen kommen. Und das bedeutet also, dass er sich entweder irgendwo im Walde zu verkriechen hat oder die Lande vollständig verlassen muss. Und um halt für alle deutlich zu machen, dass diese Person verbannt ist, werden sie halt gebrannt. Also wie bei einem Vieh auch, gebrandmarkt und rausgeschmissen, sag ich mal. Ne? Und das ist halt die Verbannung. Die habe ich auch zu übersehen in dem Fall. Da kümmere ich mich aber hauptsächlich um den Papierkram und dafür, dass das Brandeisen bereitsteht. Ja. Und am Richtplatz haben wir ja noch den Pranger. Das ist ja der Klassiker, sag ich mal. Da kommen also Lästermäuler und Leute, die über den König schlecht gesprochen haben und so weiter und so fort. Oder die ihre Schulden nicht bezahlt haben, die kommen dann da entsprechend rein. Bei kleinen Beträgen, die größeren Schuldner gehen natürlich in den Schuldturm, das ist nochmal ein anderes Thema, und werden dann da entsprechend verballhornt und mit Gemüse beworfen, und das haben ja die meisten sicherlich schon mal zumindest gesehen. Mitmachen wird da natürlich nie jemand.
Das nein, das ist wäre ja barbarisch, macht man nicht. Machen immer die anderen.
Ist so. Ja, ansonsten haben wir jetzt ganz neu, haben wir die Schandtonne, auch Säufertonne genannt, intern. Das ist, wonach es klingt, ne? Das ist also ein Fass. Da haben wir den Boden rausgehauen, oben haben wir ein Loch reingeschlagen, was ziemlich genau Kopfform hat. Und dann zwei kleine Löcher, wo die Hände durchkommen. Das wird dann also alles entsprechend da fixiert. Und dann werden die Leute durch die Stadt paradiert. Säufertonne deswegen, da geht's also um nächtliche Ruhestörungen, Urinieren in der Öffentlichkeit und ähnliche Lästerlichkeiten. Und damit dieses lichtscheue Gesindel, das diese Taten ja in der Nähe in der Regel bei der Nacht begeht und ich sag jetzt auch mal selig des guten Weines, um da nicht auszuufern, dass die sich das Ganze auch nochmal bei Tag anschauen. Und das ist schon lustig, sag ich mal. Also da kommen ja dann in der Regel auch, man bringt die ja dann in der Regel, paradiert die dann ja in der Regel auch durch die Straßen, die sie heimgesucht haben. Und ich sag mal, wenn dann die Leute, die dann sonst des Nachts da in ihrer Ruhe gestört wurden, mal dem, ich sag jetzt mal, nur noch teilmobilen Säufer da die Meinung geigen können, das erheitert schon enorm, würde ich mal sagen.
Wieso genau macht man sowas? Also geht es da jetzt wirklich um die Bestrafung an sich oder geht es auch um die Genugtuung der so Dummstehenden oder darum, dass es sich nochmal macht?
Ja, all das. Also es geht ja zum einen dafür, dem König Satisfaktion zu verschaffen, damit also seine Gesetze, die hier gebrochen wurden, letzten Endes ist ja jeder Gesetzesbruch eine Beleidigung des Königs, denn der hat die Gesetze ja gemacht und das nicht aus Spaß, ne?
Ja.
Und also zum einen, um dem genug zu tun, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gute Sache, wenn also die Beleidigten oder Geschädigten an dieser Stelle sich beteiligen können, dann ne, ist ja klar, denen gegenüberzutreten ist ja auch, ich sag mal, Teil der Strafe. Und auf der anderen Seite will man das natürlich nicht noch ein zweites Mal, das ist klar. Also speziell bei den Prügelstrafen, ich sag mal, wie gesagt, so eine Kopfnuss oder Zehen, das ist ja jetzt noch einigermaßen erträglich, aber speziell das Auspeitschen, da erinnert man sich ein Weilchen dran.
Jetzt gibt's aber einige Leute, gerade von der Universität, die behaupten, dass sowas eigentlich wenig bringt. Also dass dann diese Leute ganz oft dann trotzdem noch Straftaten verüben.
Ich denke, das ist eine Sache, die Universität sich überlegen muss und die Gelehrten des Königs, die Organe der Rechtspflege, wie sie sich ja gerne selber nennen. Wir haben da andere Begriffe, aber die sage ich jetzt mal hier lieber nicht in so einen Ohrwurm, ne? da müssen die sich mit beschäftigen. Also meine Aufgabe ist die technische Umsetzung, sag ich mal, und die fachliche Umsetzung und da habe ich nicht viel mit zu tun, sag ich mal. Letzten Endes ist ja diese Schandtonne eigentlich auch nur ein mobiler Pranger und deswegen ist die überhaupt auch möglich. Ne? Denn letzten Endes ist das eine Prangerstrafe und wenn man den Pranger dann zu den Leuten bringt, statt die Leute zum Pranger, dann kann das ja nicht schlecht sein. Ich sag mal, Volksnähe, Stichwort.
Hast du Angst, dass du deinen Job auf Dauer verlierst, weil ja vielleicht dann doch die Gelehrten dann zu der Meinung kommen, dass sowas dann nicht so viel bringt und man vielleicht auch ganz andere Strafen, die wofür man dann keinen Henker mehr braucht, irgendwie bevorzugt werden?
Also ich sag mal, dieser ganze Mittelbau, dass der irgendwann mal wegfällt, also Prügelstrafen, Ehrenstrafen und so weiter und so fort, das könnte ich mir wohl vorstellen. Dass wir vollkommen ohne die Todesstrafe auskämen für die schlimmsten Verbrechen, die so begangen werden können, also Majestätsbeleidigung jetzt mal als eines genannt, das kann ich mir kaum vorstellen. Und auf der anderen Seite, es hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Also auditiere ja nicht nur die Folterkeller, sondern ich berate ja auch bei Renovierungen und neue Bauarbeiten in den ganzen königlichen Straf- und Hafteinrichtungen oder, weiß nicht, da geht es um die da natürlich darum, dass man immer die neueste Schließtechnik haben muss. Ne? Also ich sag mal, die Schlösser von 20 Jahren, die halten ja heute keinen motivierten reisenden Freigeist mehr auf. Ne? Oder es geht ja darum, weiß nicht, wie geläufig dir das Ganze ist. Es ist ja nicht so einfach, Gefangene zu transportieren. Die werden deswegen ja in der Regel in Eisen geschlagen, sobald das möglich ist. Man spricht dann also, nimmt dann also entsprechende Eisen, die um die Hände, um die Handgelenke oder auch um die Füße, um die Fußgelenke gelegt werden und passt die entsprechend an und verschließt sie mit einem Niet, in der Regel rotglühend durchgehämmert, also durch die Schließe jetzt, ja, nicht durch den durch den Gefangenen. Das ist wieder ein anderes Thema. Und ja gut, da muss man natürlich auch mit den entsprechenden Schmieden, die dafür berechtigt sind, entsprechend reden. Denn es ist natürlich nicht möglich, dafür das gute waffenfähige Eisen zu benutzen. Denn das würde dann ja der königlichen Armee und ähnlichen Zwecken nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, es muss also schon mal Eisen sein, was zwar ausreichende Festigkeiten hat, aber ja nicht einfach nur irgendwelches Wald- und Wieseneisen ist. Auf der anderen Seite, es darf halt kein waffenfähiges Eisen sein. Man könnte jetzt natürlich irgendwelche anderen Metalle übernehmen, das wird dann je nachdem, was man nimmt, teuer, aber man will ja auch keine Hautirritationen oder ähnliches, denn das sind ja erstmal nur Gefangene und im Zweifelsfall stellt sich ja heraus, dass es da ein Missverständnis gab und wenn man dann so einen Adligen in irgendein schäbiges Eisen geschlagen hat und der hinterher Satisfaktion vom Schmied fordert oder so, da muss man also ganz, ganz vorsichtig sein.
Es gibt ja ganz viele Geschichten, wo dann ja jemand zum Tode oder auch überhaupt zu einer Strafe verurteilt wurde, die vielleicht auch dann etwas schlimmer ist, also ja, ne, dass ein bisschen gefoltert wird oder so. Und dann ne, baut der Henker schon alles auf und macht dann alles fertig. Und in letzter Sekunde kommt dann noch jemand reingerannt und hat dann den absoluten Gegenbeweis dafür, dass dann der überhaupt schuldig ist und so und rettet den Tag. Ist das realistisch? Also würdest du dann noch abbrechen, wenn dir jemand einen Gegenbeweis vorlegt? Weil du kannst das ja eigentlich gar nicht entscheiden.
Also, liebe Leute, kommt damit nicht zu mir, ja? Das ist ja schon mal die völlig falsche Anlaufstelle. Damit müsst ihr zum entsprechenden Richter oder Richterin gehen. Die sind diejenigen, welchen die dann eine entsprechende Hinrichtung abbrechen können. Und das wird dann natürlich auch gemacht. Aber es ist ja nicht an mir, so etwas zu entscheiden. Das ist ja, wie gesagt, die Aufgabe der Gerichtsbarkeit. Also, wenn ihr solche Beweise habt und ihr kommt da in letzter Minute noch an, dann geht das nicht bei mir an, sondern geht das beim Gericht an. Und ich sag mal, wenn ihr dann da reinkommt und es ist schon klar, ich habe schon alles aufgebaut und das soll gleich losgehen, dann schicken die mir wiederum einen Boten. Und wenn der Bote des Gerichtes kommt und sagt, haltet ein, dann halte ich ein. Nicht, weil da irgendwer anders angelaufen kommt.
Das heißt, du hast auch schon mal, auch wenn du selber vermutet hast, dass er unschuldig war, einfach mal zugeschlagen, weil ist dein Beruf.
Naja, gut, dann ist ja nicht an mir, das zu entscheiden, wie gesagt.
Ja, genau.
Das ist also selbstverständlich. Und nein, ich kann sagen, bis jetzt bin ich also, soweit ich das verfolgt habe, immer überzeugt gewesen, dass wir da dem Recht des Königs Gutes tun. Und Gewissensbisse kann ich mir halt nicht leisten, das muss man ganz klar sagen.
Gab es denn mal einen Fall, wo nur noch ganz kurz vor knapp alles abgebrochen wurde?
Das ist jetzt in den, lass mich rechnen, 15 Jahren, die ich das schon mache, immerhin einmal vorgekommen. Ein einziges Mal. Allerdings hat sich das dann auch alles im letzten Moment, bei etwas genauer Betrachtung als Humbug herausgestellt und wir haben dann am nächsten Tag vollzogen.
Sehr gut.
War dann halt ein teurer Spaß für den Delinquenten beziehungsweise seine Familie, weil die mussten natürlich zwei Hinrichtungen bezahlen. Ne?
Ja. Wie sieht das bei dir überhaupt aus? Bist du irgendwie, kriegst du so einen festen Lohn oder bist du, wirst du pro Auftrag bezahlt?
Beides, also die, ich sag mal, administrativen Arbeiten, Beratungen und Auditierungen und solche Geschichten, das wird mir fest vergolten. Und für die Zusatzaufwände, die ich und meine Gehilfen bei Enthauptung, Scheiterhaufen und so weiter haben, da gibt es feste Sätze. Da ist also festgeschrieben, ja, was denn eine Stunde Henker, eine Stunde Hilfskraft und so weiter kostet. Und ja, das wird dann, wie gesagt, in Rechnung gestellt, zahlt halt der Delinquent mit dem, was er bei sich hat oder was man halt beschlagnahmen kann in dem Moment, wo er ergriffen wird, beziehungsweise halt die Familie, wenn man ihr denn habhaft werden kann. Wenn das alles gar nicht möglich ist, dann trägt es die Kasse des Königs letzten Endes.
Aber du wirst dann pro Stunde bezahlt oder pro Art von Einsatz? Also keine Ahnung, eine Köpfung kostet dann, weiß ich nicht, ne, 30 Goldstücke und Hängen kostet nur 20.
In der Tat ist das Köpfen ein bisschen teurer als das Erhängen, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Aber ja, das sind so ungefähr die Preise, genau. Und ja, plus Vorbereitung, Nachbereitung, und die wird dann in der Regel mit festen Stundensätzen vergolten. Also es gibt einerseits den eigentlichen Vorgang, der mit einer gewissen Gebühr belegt ist, und halt die Vorbereitung und die Nachbereitung. Dementsprechend kann natürlich auch das Köpfen, ich sage jetzt mal, von besonders starrhalsigen, wo man also das Schwert besonders lange schleifen muss, das kann natürlich etwas länger dauern und etwas teurer werden.
Mit welcher Methode könnten dir, oder anders, mit welchen Urteilen könnten dir Richter und Richterinnen denn eine Freude machen? Also wo machst du den meisten Umsatz mit?
Also den meisten Umsatz mache ich mit einem Scheiterhaufen. Das ist aber auch der meiste Aufwand. Also damit machen sie mir letzten Endes die meiste Arbeit, die dann aber auch am meisten vergolten wird. Denn man muss natürlich das entsprechende Holz zusammentragen. Das machen viel, machen da Gehilfen, ganz klar. Aber ja, also Scheiterhaufen im Regen ist, glaube ich, so ziemlich der teuerste Art vom Leben in den Tode zu gehen.
Ja, kommt das noch häufig vor? Weil ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Scheiterhaufen gesehen habe.
Hier bei uns in der Stadt ist das relativ selten geworden, weil, die Hauptanklage ist ja Hexerei. Der Hexereiparagraf ist jetzt aber sehr zerfleddert in verschiedenste Unterparagraphen und so weiter und so fort. Das ist von der Rechtspflege her gar nicht so einfach, aber kommt inzwischen nicht mehr vor, je mehr auch Magie denn ja jetzt wissenschaftlich erforscht wird. Und man kann sagen, dass man in der Vergangenheit wohl den Hexereiparagraphen etwas frei ausgelegt hat. Ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, nicht, dass am Ende noch mein Kopf rollt. Muss Schwiegervater wieder ran. aber auf dem Dorf kommt das noch relativ häufig vor.
Ja, ich glaube, das müsste man vielleicht auch erklären, dass früher so ein bisschen so die Ansicht war, dass nur jede Art von Magie sofort böse ist, und heutzutage sieht man das eher so, dass es da auch Unterschiede gibt, und solange man eine gute Magie nutzt, beziehungsweise solange die Magie auch aus einer guten Quelle kommt, ne, kann natürlich auch sein, dass man das von irgendeinem bösen Dämon dann hat, dann gilt das dann als Hexerei, aber bei dem guten Zeug beschwert sich keiner. Ist man ja auch eigentlich froh, wenn ein paar Leute dann einem so ein bisschen Arbeit abnehmen können, wenn sie irgendwie so ein paar Tricks drauf haben.
So ist das wohl, ja. Da habe ich noch eine gute Geschichte, wenn du die hören möchtest.
Ja, gerne, gerne.
Ja, und zwar geht's ja um die Henkersbeile, was ja eigentlich Blödsinn ist, denn Henker hängt ja, deswegen heißt er ja so. Also um die Scharfrichterschwerter und die Scharfrichterbeile ranken sich allerlei Mythen, allerlei Aberglaube, Volksglaube. Und da hat doch wirklich mal so ein kleiner Grufti versucht, mein Schwert zu stehlen. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee kam, aber der ist doch wirklich bei mir eingebrochen und hat versucht, aus meinem Arbeitszimmer mein Schwert zu entwenden, das ich da gerade liegen hatte, zum Schärfen. Also irgend so ein, weiß ich nicht, ich glaube, der hatte irgendwas am Kopf oder so. Also der wollte das wohl für irgendein Ritual oder was auch immer. Naja, ich habe ihn auf jeden Fall ordentlich verhauen und dann den Kollegen von der Garde übergeben. Und wir haben uns da nochmal wieder gesehen, sag ich mal.
Oh, okay. Ist das?
Ja, jetzt nicht. Also nein, so schlimm war es ja nicht. Aber ich hatte dann nochmal die Gelegenheit, ihn zu verhauen. Diesmal etwas formeller.
Ja, muss ja auch alles offiziell laufen, sowas, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, ich habe natürlich eine gewisse Immunität, denn Leute so vom Leben in den Tode zu verbringen, das ist ja erstmal eigentlich verboten. Und wenn ich da also in meiner Eigenschaft als Henker oder Scharfrichter unterwegs bin, dann selbstverständlich, dann handle ich am direkten Auftrag des Königs, das ist ja klar. Aber auch, wenn, ich sag mal, jetzt im Alltag irgendwelche Dinge passieren, ich sag mal, jemand lästere gegen den König oder sowas, dann könnte ich da auch, ich sag mal, den kurzen Dienstweg einschlagen und ja, dann da eine entsprechende abgemilderte Strafe direkt an Ort und Stelle einbringen.
Mhm. Und musst du das im Nachhinein noch nachweisen oder müsste das im Zweifelsfall dir jemand nachweisen, dass das nicht so war?
Ja, das muss ich natürlich nachweisen, aber ich sag mal, die Nachfragen halten sich da in relativ engen Grenzen. Ne?
Ja. Wer soll dann auch noch klagen im Zweifelsfall?
Ist ja so.
Ja. Ja, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Raunenzüchter.
Davon habe ich gehört. Ich hatte doch keine Gelegenheit, diesen Ohrwurm nachzuhören.
Mhm, aber der, du wirst ihn kennen wahrscheinlich, weil er hat mir erzählt, dass er sehr viel immer dann unterwegs ist und halt bei, ja, unter den hier Henkerstellen, wie sagt man das?
Den Richtplätzen beziehungsweise genau. Dem Schafott.
Genau, und unter dem Schafott, dass er dann da immer, dass da halt die auch Raunen wachsen, weil dann, wenn jemand gehängt wird, und die hängt dann noch mal ein bisschen länger vielleicht und dann tropft dann der Samen dieser Person auf den Boden, dann wächst da eine Alraune.
So sagt man, ja.
Ja, ne, und für ihn scheint es auch zu funktionieren. Also zumindest kann er da mit der Zucht irgendwie arbeiten. Gibt's da auch mal so ein paar Angebote, so nach dem Motto, hey, ne, wenn er die dann ein bisschen länger hängen lässt oder so, dass ne, die Chance nochmal steigt, dass da irgendwelche Samen auf den Boden tropfen, dann kriegst du nochmal hier ein bisschen Geld oder so?
Das ist jetzt bis jetzt noch nicht an mich herangetragen worden. Müsste ich auch aus hygienischen Gründen ablehnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also kann ja sein, dass man das irgendwo auf dem Dorfe so betreiben kann, wo dann ja das Schafott in der Regel auch nicht in dem im Herzen des Dorfes liegt, sondern eher etwas außerhalb. Aber hier bei uns, weiß ja, das ist gar nicht so weit von hier. Da werden die Hinrichtungen also, ich sag mal, mitten im Herzen der Innenstadt durchgeführt und das muss natürlich auch alles wieder benutzbar sein beim nächsten Markttag.
Das stimmt. Was haben so Delinquenten eigentlich an, wenn sie hingerichtet werden?
Ja, in der Regel, ich sag mal, also die Leute werden natürlich, wir sind ja keine Unmenschen, die werden natürlich vollständig und ordentlich bekleidet aufs Schafott geführt. Viele lassen sich da auch noch, wenn sie denn die Mittel haben, von der Familie entsprechende Kleidung für bringen. Ansonsten gibt es natürlich auch Sträflingsbekleidung, die dafür zur Verfügung steht. Ich sag mal, in vielen Fällen gehören die Kleidung ja dann auch erstmal mir. Denn ich werde, wie gesagt, vom Delinquenten selbst bezahlt. Und wenn die nichts in den Taschen haben, dann müssen es halt die Taschen werden. Also das heißt, wenn da entsprechende Kleidung mit Wert ist, dann wird die also nicht mit aufs Schafott gehen, sondern für bei mir in die Verwertung. Ne?
Ich habe das ja noch nie verstanden, aber es gibt's ja öfter, dass gerade wenn ja so ein bisschen reichere Leute oder vom Adel oder so, wenn die hingerichtet werden, dass die dann wirklich richtig gute Klamotten haben, anziehen, extra dafür, wo ich mir denke, Alter, ne, der wird gleich der Kopf abgeschlagen. Die Klamotten sind dann hin, was soll jetzt die Investition noch? Hast du da eine Erklärung für?
Och, ich denke mal, wer hat, der kann, ne? Also, wenn du den Schrank voll hast, dann wieso denn auch nicht? Also, da in Sack und Asche hingerichtet zu werden, das ist dann, glaube ich, auch nicht das, wie die Leute erinnert werden wollen, sondern vermutlich in ihrer besten Art und Weise.
Ja gut, aber letzten Endes wird halt gerade der Kopf abgeschlagen. Also ich hätte andere Sorgen, muss ich zugeben.
Ich auch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich habe gerade schon überlegt, das wäre natürlich lustig, in meiner Arbeitsbekleidung dort anzutreten, inklusive Gesichtshaube. Dann weiß der Kollege vielleicht gar nicht, ob ich's denn bin oder ob er in den Spiegel guckt.
Gab's das schon mal? Musstest du mal einen Henker umbringen?
Nein, das ist bisher so nicht vorgekommen. Nee, kann mich auch nicht erinnern, dass mein Kollege davon berichtet hat.
Okay. Gab's denn irgendwie interessante, ja, ich sag mal, Opfer von dir oder interessante Hinzurichtende, die irgendwie im Gedächtnis geblieben sind?
Ach ja, ich sag mal, da gab es ja auf jeden Fall einige große Kriminalfälle, wo man natürlich dann auch sich nicht vollkommen von frei macht. Also ich sag mal, der Heiratsschwindler, den ich mal hingerichtet habe, jetzt wirst du sofort wissen, von wem ich rede, der große Klaas. Man wird ja wegen Heiratsschwindel in aller Regel nicht hingerichtet, es sei denn, man übertreibt das wirklich dermaßen, dass der angerichtete Schaden eine Summe erreicht, die einem das Wasser in die Augen treibt. Dann kann man selbst schaffen, mit Heiratsschwindel, wegen Heiratsschwindels hingerichtet zu werden. Und der hat es dann auch wirklich mal geschafft. Mit dem habe ich mich auch vorhin noch ein bisschen unterhalten. Lustiger Kerl, muss ich sagen, auch bis zum Ende. Der hat dann also auch noch mal ein bisschen Kautabak von mir bekommen, bevor es dann wirklich zu Ende war. Also da war ich dann auch nicht so. Also ich sag mal, Respekt vor so viel Durchsetzungsvermögen, hätte er es mal in ehrliche Arbeit gesteckt.
Sind das dann auch Fälle, wo es dir irgendwie leid tut, dass du dann da deine Arbeit machen musst, oder ist es für dich egal?
Ach ja, ich sag mal, ich bin ja wirklich der Allerletzte in einer langen, langen Kette. Und mir ist ja auch klar, dass da hätte also viel, viel früher hätten Dinge passieren müssen. Mhm. Von daher, wie gesagt, Gewissensbisse kann ich mir nicht leisten. Ich habe durchaus die ein oder andere dort auch schon gesehen, wo ich gedacht habe, Mensch, das hätte auch einen ganz anderen Weg gehen können. Mhm. Aber gut, das ist es halt denen gegangen, was wir mal machen. Ne? Mhm.
Jetzt gibt's ja mancherorts auch, wie ich finde, relativ absurde Sachen wie Tierprozesse, wo dann also irgendwelche Schweine oder so verurteilt werden, weil die dann irgendwie das irgendeinen Säugling angeknabbert haben, der da ungünstig gerade rumlag oder sowas. Wo dann auch das Schwein natürlich nicht gegessen werden kann, weil das ist ja böse und so. Und das soll ja dann nicht auf einen übergehen, sondern das muss dann auch ordentlich hingerichtet werden. Hattest du sowas auch mal?
Nein, sowas ist mir hier noch nicht vorgekommen. Ich habe allerdings im Austausch mit verschiedenen KollegInnen von den Dörfern schon mal von solchen Dingen gehört. Und das ist natürlich besonders bizarr, wenn dann irgend so ein Provinzrichter eine Kuh zum Erhängen verurteilt. Jetzt sag mir doch mal, wie man an einem normalen Galgen eine Kuh aufhängen soll. Also das ist alleine schon vom technischen Aufwand her. Das weiß ich ja nur. Also mal ganz ehrlich, dann sollen die Leute doch verdammt nochmal das Vieh zum Abdecker bringen. Der weiß, wie das geht. Dann ist auch gleich für die Verwertung gesorgt und Thema ist durch. Damit jetzt wirklich einen Henker zu betrauen. Also ich halte das für ziemlichen Unfug.
Ja, da fehlen doch wahrscheinlich die Erfahrungswerte, wie man da einen Genickbruch ordentlich hinkriegt.
Naja gut, sei so dünn wie es geht, den Knoten so locker wie er muss und mit ordentlich Schwung, aber natürlich, klar, das ist, wie gesagt, also das macht normalerweise der Abdecker mit Hammer und Meißel schneller. Da will ich nicht ins Detail gehen, aber das Handwerk habe ich ja nur auch gelernt. Für mich wäre das jetzt also weniger ein Problem.
Mhm. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Themen vergessen, über die man auf jeden Fall reden sollte?
Lass mich überlegen. Wir haben über meine Aufgaben soweit geredet. Wir haben über das in Eisenschlagen geredet. Von der Marine habe ich erzählt. Nö, ich glaube, das meiste haben wir abgehakt. Abgehakt meine ich natürlich.
Jo, ich hätte noch die Frage mit, wie das für dich dann ist, Ich vermute, ich kenne die Antwort, aber ich will es trotzdem einmal gefragt haben. So, wenn man halt Methoden anwenden muss, wo man sagt, okay, ne, das ist jetzt zack, zack, Kopf ab, gut ist, ne? Oder ne, halt der Strick. Oder halt auch Methoden, wo man sich bewusst Zeit lassen muss, weil halt das im Urteil dann auch so drin ist und dass du halt auch ein bisschen leiden soll. Da gibt's ja so ein paar Methoden, die einfach ein bisschen länger dauern und so. Wird man da auch mal.
Die eiserne Jungfrau haben wir ja vorhin schon genannt. Oder auch das Rädern, das dauert ja mitunter Tage. Ich sag mal, also für den Delinquenten, nicht für mich.
Ja. Wird man auch mal ungeduldig? Also, dass man dann, keine Ahnung, die eiserne Jungfrau ein bisschen zu schnell schließt oder so, weil man einfach sich das Geschrei auch nicht mehr anhören möchte?
Ach ja, also ich sag mal, speziell bei der eisernen Jungfrau, die ja nun, ich sag mal, zum Glück, weil der Aufwand ist da, steht da meines Verständnisses oder meines Glaubens nach in keiner oder meiner professionellen Meinung nach, muss ich sagen, in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Da verstopft man sich vorher entsprechend die Ohren, entweder ein Ohrwurm rein und den ordentlich laut gekitzelt oder man gibt halt so Methoden mit Wachs und so, dass man das Geschrei nicht so hören muss. etwas modernere eiserne Jungfrauen haben auch, ich sag mal, einen äußeren oder einen inneren Mechanismus. Das heißt, man kann den äußeren Mechanismus vollständig schließen und dann über einen Seilzug den inneren nach und nach zuziehen. Dann dämpft das auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Das Problem ist also erkannt und technisch gelöst, sag ich mal. Also man hat halt gute Tage und man hat halt schlechte. Lässt du mich mit der Antwort davon?
Ja, das können wir so machen. Dann noch zur Frage, was hast du für Ziele noch? Also einfach weitermachen und köpfen oder gibt es noch irgendwie Sachen, die man da erreichen kann?
Wir haben jetzt gerade ein interessantes neues Bauprojekt und zwar geht es da um sogenannte Flaschenkerker. Das sind also als erstes mal Löcher im Boden, die recht tief sind, also so 3 bis 5 Schritte mindestens und die oben sehr eng sind und dann flaschenförmig auseinanderlaufen. Und da sind wir gerade bei. Die werden auch Vergessenslöcher oder Vergessensflaschen genannt, denn dort kommen Delinquenten hinein, die man gerne vergessen möchte, also die dem König auf der Nase herum getanzt sind oder ähnliches. Und die werden dort hineingestoßen, tun sich in der Regel beim Auftreffen auch recht doll weh. Und dann kommt ein Deckel drauf und dann war es das. Und das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, so als Bauprojekt. Da muss ich sehr, sehr eng mit den Steinmetzen arbeiten, damit die Steine auch diese Flaschenform überhaupt hergeben. Das ist also nicht unähnlich Gewölben in irgendwelchen Palästen oder so. Nur die Steinmetze, die Gewölbe für Paläste bauen, die wollen natürlich nicht an so einem Kerker mitbauen. Dementsprechend ist das für uns alle eine sehr spannende Lernkurve. Das erfüllt mich gerade beruflich sehr, muss ich sagen. Und ansonsten hoffe ich, dass meine Arbeitskraft noch lange dem König erhalten bleibt und ich da weiterhin gute Arbeit machen kann. Ansonsten, es sind ja jetzt bei mir auch Nachwuchs, aber bei uns ist ja auch Nachwuchs jetzt auf dem Wege und es würde mich sehr freuen, wenn Sohn oder Tochter dann auch in das ein oder andere Familiengeschäft einsteigt und da noch mein eigenes Kind als Nachwuchs ausbilden zu können. Das würde mich also sehr, sehr stolz machen.
Aber bei diesen Vergessensflaschen oder wie hießen die?
Vergessensflaschen, Vergessenslöcher, ja.
Ja, bei diesen Löchern, da braucht man jetzt wirklich keinen Henker mehr nachher, oder?
Nein. Also zum Hineinstoßen natürlich. Das wäre dann in der Tat noch meine Aufgabe. Aber
das kann doch auch eine Wache machen, oder?
Ja, natürlich, klar. Aber letztendlich könnte ja eine Wache auch den Kopf abhacken. Das wäre ja auch nicht so wild. Soll ja alles, ich sag mal, mit einer gewissen Fachexpertise passieren.
Okay.
Und dem Verbrechen angemessen. Nein, also ich bin mit meinen sonstigen Aufgaben so ausgefüllt, wie gesagt, wenn mir der ganze Mittelbrau an Prügelstrafen und so weiter wegfällt, dann habe ich immer noch genug zu tun und komme auch noch über die Runden, so ist das
nicht. Okay, dann eine meiner Lieblingsfragen für alle, die hier in Dornheim leben. Was gefällt dir am besten in Dornheim?
Ich mag die großen Plätze, also speziell der Marktplatz, der ja nun auch zum Teil meine Arbeitsstätte ist, der gefällt mir besonders gut. Also wenn da richtig Markttag ist und aus allen Ecken des Königreiches die Waren freigeboten werden und so weiter, da schlendere ich doch gerne durch die Gegend. Da hat es ja auch wieder den Vorteil, dass ich bei der Arbeit in der Regel die Maske trage und die Leute nicht wissen, wie ich aussehe. Da gucke ich mich also sehr, sehr gerne um. So gutes Essen, wie man da kaufen kann und so gute Waren, das ist, glaube ich, ein echter Punkt, den man nirgendwo anders auf der Welt in der Form haben kann.
Die Maske trägst du wahrscheinlich, damit niemand versucht, sich an dir zu rächen, oder?
Genau, aber es ist ja nur bekannt, ich bin ja auch in meinem Büro anzutreffen und so. Also das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist eher Tradition.
Ja gut, aber gibt ja nicht nur, du hast ja auch Untergebene und wer weiß, wer jetzt dann letztlich die Axt geschwungen oder das Schwert geschwungen hat, ne?
So die Theorie, ja. Aber ich glaube letzten Endes, der Mord an einem Henker stellt sicher, dass der wirklich komplette königliche Staatsapparat mal so richtig auf Touren kommt, um sicherzustellen, dass jemand, der sowas macht, auf jeden Fall nicht davon kommt. Und ich glaube, ich weiß nicht, es gibt einfachere Verbrechen, die man begehen kann, um ganz grausam zu seinem Ende zu kommen, als ausgerechnet den Henker zu ermorden. Ich meine, die Leute wissen ja auch, dass ich nur meine Arbeit mache.
Ja, was geht dir in Dornheim am meisten auf die Nerven?
Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass der ständig zunehmende Verkehrslärm, also das Pferde- und Hufgetrappel auf dem Pflaster und auch inzwischen des Nachts der Verkehr doch immer mehr zunimmt. Also es gibt ja inzwischen eine Volksinitiative zur Verringerung des Fuhrwerksverkehrs nach Einbruch der Dunkelheit. Ich denke, das ist ein Thema, mit dem sich die Gesetzgebung in Kürze nochmal beschäftigen muss. Da muss ich sagen, das geht mir doch sehr, sehr hart auf die Nerven.
Okay, ja, dann würde ich sagen, das war eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls? Ich bin Richard Groß, das war Sven Asemon oder Sven der Schreckliche. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank an Sven dafür, dass du hier mitgemacht hast. Sven macht auch diverse Podcasts, unter anderem den Metal-Podcast Was ein Krach, das Unterhaltungszimmer und er hat auch beim Quantenrost mitgemacht, wo dringend mal wieder eine neue Folge rauskommen müsste. Das ist auch so eine Art Fiction-Podcast, wo sie sich so ein bisschen über esoterische Konzepte lustig machen, indem sie sie aufs Grillen übertragen. Also mega lustige Idee, super Konzept. Leider ist die letzte Folge ein Weilchen her. Also hört mal rein und macht ihr mal ein bisschen Druck. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, dann schreibt mir einfach entweder eine Mail an afaldra@web.de oder ihr erreicht mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram jeweils als Afaldra. Ihr könnt auch in den Discord-Server kommen und dann da mit anderen Leuten diskutieren. Und ich suche natürlich auch immer nach Gästen, also wenn ihr Lust habt, einfach melden. Egal, ob ihr jetzt vom Mikro irgendwie eine Gastrolle übernehmen wollt oder vielleicht irgendwie im Hintergrund ein bisschen was helfen wollt. Ich kann auch immer gut Hilfe gebrauchen, weil ich die Sachen nicht so gut hinbekomme, wie ich es gerne wollen würde. Dann sagt einfach Bescheid. Im Grunde ist jeder, der irgendwie helfen will, sehr willkommen, damit die Welt hier noch ein bisschen weiter vor sich hin wachsen kann. Sonst hinterlasst mir auch gerne eine Rezension bei iTunes. Die lese ich dann natürlich auch vor. Falls ihr noch mehr Fiction-Podcasts hören wollt, dann könnt ihr einfach mal in die Shownotes gucken. Da habe ich eine kleine Sammlung verlinkt mit ganz vielen Fiction-Podcasts. Wenn ihr da Vorschläge habt, schreibt mir auch bitte gerne. Die Sammlung soll auf jeden Fall noch wachsen. Und wenn ihr von mir nicht genug bekommen könnt und unbedingt nochmal jetzt irgendwie was hören müsst, wo ich nicht in der Rolle bin, weil ihr denkt euch, Philipp, das ist so ein geiler Dude, da möchte ich mal wirklich seine persönliche Meinung zu Sachen hören. Dann hört doch einfach mal bei Zwei Fremde ein Gedanke rein. Mein Laber-Podcast mit Anel macht auch manchmal Spaß. Jo, bis dann. Ciao.